Wenn du zum Beispiel nicht gelernt hast, zwischen dem 6. und 10. Lebensjahr mit Bällen zu hantieren, wird dir das niemals mehr anständig gelingen. Ballgefühl, Schneegefühl, Wassergefühl. Ja, das sind alle Gefühle, die du entwickeln musst. Und das ist in der Regel so zwischen 6 und 10, maximal 12. Dann muss das gemacht werden.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Mein Name ist Anja Mattis und ich freue mich, dass sie uns wieder zuhört. Ingo, hast du heute Morgen schon eine Tasse Kaffee oder Tasse Tee oder einen Becher Kaffee getrunken?
Das mache ich ja immer. Ich trinke ja jeden Morgen Tee. Warum fragst du mich?
Ja, entscheidend ist jetzt, ob du zu der Tasse gegriffen hast oder zu dem Becher.
Ich habe eine Tasse und zwar eine richtig große Trump. Das heißt, Okay. Eine etwas größere Tasse. Ich trinke ja jeden Morgen Kräutertee in der Regel, verschiedener Qualitäten, aber meistens ein Bio-Kräutertee. Und da muss schon was reingehen. Ich trinke ja immer so 1,2 Liter morgens. Also ich habe eine große Kanne und eine große Tasse.
Okay, ich trinke immer einen Becher Kaffee mit ganz viel Hafermilch. Aber mir geht es heute gar nicht um den Inhalt.
Ach so.
Ich möchte mal den Bewegungsablauf näher betrachten.
Ja, das verstehe ich.
Also, ich strecke meinen Unterarm aus, dann greife ich zu dem Becher und dann fasse ich um den Griff. Wie kann es sein, dass ich das so automatisiert habe?
Ja, das hast du sogar nur teilautomatisiert. Du hast es natürlich gelernt, aber daran sieht man schon, Bewegung ist wahnsinnig schwierig. Ja, das ist immer so, also wir müssen es immer so hinnehmen. Es ist total schwierig. Und du siehst ja bei Kleinstkindern, bis die mal eine Bewegung gelernt haben, bis die mal nur stehen, wie schwierig das schon ist, dann fallen sie immer auf die Nase. Wir nehmen das so als selbstverständlich. Es ist ein ganz komplexer Vorgang. Insbesondere das Greifen erst einmal ist ein Auge-Hand-Koordination, so nennen wir das. Also Zusammenspiel von Auge und Hand. Und du siehst einen Zielgegenstand, ein Objekt und dann das Auge hilft dir, in die Richtung zu greifen, die du siehst. Und das Zweite ist, dann die richtige Kraft aufzuwenden und die Tasse nicht zu zerbrechen. Das ist dann der weitere Akt, die weitere Sensibilität. Also die Muskel genau so anzusteuern, dass eben es zu diesem Griff passt, zu dieser Filigranität passt. Es gibt ja zarte Tassen, große, dicke Tassen und so weiter. Und immer muss es passen. Und genau das ist eine Kunst. Und da musst du das noch nicht schlabbernd an den Mund führen, dass du die voll kleckerst. Ja? Auch das ist eine wahnsinnige Abstimmung.
Also bin ich eher so grob motorisch veranlagt,
warum?
Weil ich zu einem
bekleckerst
Becher greife
du nicht immer?
Und nicht eine filigrane, kleine Espresso-Tasse nehmen.
Ja, also ich gebe dir ja recht. Da haben wir ja viele Gehirnfunktionen, die dabei tätig sind. Das Gehirn macht das letztendlich. Ja, das Gehirn nimmt die Aufnahme über die Augen zum Beispiel auf. Wie sieht das jetzt auf? Was ist da für ein Gegenstand? Es bewertet aus deiner Erfahrung. Du weißt also so ungefähr, dieser Gegenstand könnte so viel Kraft, da du es jeden Morgen ja wahrscheinlich den gleichen Becher nimmst,
natürlich.
Ja, hattest das gelernt, weil du mit schlaftrunkenem Gesicht und so, dann sitzt du dann da.
Durchschaust nicht.
Musst du natürlich schon die richtigen Signale geben. Aber es ist wirklich, dass jeder Muskel, und das meint auch dann das Gegenteil zu dir, feinmotorisch am besten angesteuert werden muss, weil Grobmotorik sagt, dass die Muskulatur noch nicht die richtigen Signale so bekommt, dass du mit möglichst wenig Kraftaufwand und richtig zielgerichtet die Tasse heben und zum Mund führen kannst. Feinmotorik ist es dann, wenn du sie wirklich ganz zart zum Mund führst, ohne dass du große Anstrengung dabei hast und vor allem nicht kleckerst und so. Ne? Bei allen sportlichen Aktivitäten haben Anfänger immer eine Grobmotorik. Wenn du mal so ganz große, schwierige Techniken zum Beispiel betrachtest, einen Golfschlag oder mal so einen Tennisschlag oder einen Elfmeterschuss oder eben eine Schachfigur über das Brett zu heben, das ist Feinmotorik. Damit dir nicht das ganze Schachbrett umfällt, damit du beim Golfschlag nicht in den Rasen semmelst beispielsweise oder den Tennisball aufs Publikum drischt. Ja, das ist Feinmotorik.
In dieser Folge wollen wir einmal die Intelligenz unserer Bewegung und unserer Muskeln hinterfragen. Was alles merken sich unsere Muskeln? Warum ist unser Körper oft viel schlauer, als wir denken? Warum profitieren besonders Spitzensportler von dieser Intelligenz? Und natürlich die Frage, wie können wir unser Muskelgedächtnis besser nutzen? Erst einmal die Frage, was genau ist unter Bewegungsintelligenz zu verstehen?
Also Bewegungsintelligenz ist letztendlich ein großes Repertoire an Erfahrungen, an Bewegungsprogrammen, an Lösungsprogrammen, die in deinem Gedächtnis abgespeichert worden ist. Da haben wir einen Kortex, assoziativer Kortex primär, wo letztendlich die ganzen Programmlichkeiten abgelegt sind. Gib dir mal ein Beispiel. Wenn ich dir jetzt sage, okay, denk mal an einen Hürdenlauf. Komisches Wort, aber du hast sofort ein Bild im Kopf. Mhm. Ne? Und du weißt, okay, das Bild sieht so und so aus. Du hast einen Speerwurf, weißt du genau, aha, das ist das Bild. Aber um jetzt diese Bewegung auszuführen, brauchst du ein Bewegungsprogramm, nicht nur ein Bild. Sondern du musst dann abgestimmt jede Muskulatur, das ist ein Unterschied, ob Hürdenlauf oder Speerwerfen, musst du also quasi Bewegungsprogramme haben, wo Muskelaktivierungsmuster hinterlegt sind. Bei welcher Aufgabe brauche ich welche Muskeln? Und je besser dieses Bewegungsprogramm ist, umso besser ist die Bewegung und umso weniger Muskulatur und Energie verbrauchst du, weil es geht immer um Ökonomisierung, also um möglichst wenig Energieverschwendung.
Gut, und das fängt in der Kindheit an. Wenn wir zum Beispiel uns daran erinnern, wie wir als Kind Radfahren oder Schwimmen gelernt haben.
Oh ja.
Beides verlernen wir nie wieder. Wie kommt es, dass solche Bewegungen lebenslang erhalten bleiben? Skilaufen, ja.
Auch sowas, ne? Das heißt, du bist ein Jahr nicht mehr gefahren und wenn du dann nach einem Tag wieder auf den Ski gestanden hast, weißt du, zack, es läuft wieder, ne?
Mhm.
Ja? Ja, das sind Dinge, die sich manifestiert haben, weil sie, genau wie das Gehen ja auch, das Gehen lernst du einmal und dann ist es da. Und das gilt für alle Dinge, die du häufig wiederholt hast. Radfahren und Schwimmen oder Skilaufen, wenn du es häufig gemacht hast, bleibt einfach im Bewegungsgedächtnis hängen, im assoziativen Kortex.
Mhm.
Es verblasst, weil es überlagert wird von anderen Programmlichkeiten natürlich. Das musst du es erst wieder hervorholen. Das erinnerst du dich auch dran, ist ja bei Sprachen zum Beispiel nicht anders. Warst du lange nicht in Frankreich, Italien unterwegs, kannst aber die Sprache. Am Anfang stolperst du in das Restaurant rein, in den Einkauf, weißt nichts. Aber dann, so nach 1, 2, 3 Tagen, zack, ist das ganze Flüssige wieder da. Das ist das Gleiche auch. Unser Gehirn hat eine wahnsinnig große Speicherkapazität, wo all diese Dinge abgelegt werden. Und vor allen Dingen, und das macht jetzt wieder bezogen auf die Bewegung, den bewegungsintelligenten Menschen aus, der viele verschiedene Bewegungen gelernt hat und diese auch in den unterschiedlichsten Situationen einsetzen kann. Das nochmal einmal ein Beispiel zu sagen. Wenn du Diskus wirfst, machen ja die wenigsten.
Das ist ja sehr einfach.
Aber weshalb ich das sage, ist, dort ist einfach nur so ein Ring, in dem du stehst.
Mhm.
Ja? Jetzt ist dieser Ring mal nass und nicht trocken. Oder du wirfst den Diskus plötzlich mit Rückenwind statt mit Gegenwind oder mit Seitenwind. Ja, dann hast du ein Problem. Wenn du nicht Bewegungsintelligenz, dein abgespeichertes Programm, auf diese Situation abwandeln kannst. Das heißt also, die Abwandlungsfähigkeit, die Variabilität einer Bewegung, das macht an sich den bewegungsintelligenten Menschen aus. Beim Golfen lerne ich gedrillt immer den gleichen Schlag, den gleichen Schlag, den gleichen Schlag auf der Driving Range. Und plötzlich hat die Situation sich geändert. Ja, es kommt Wind von der einen oder anderen Seite. Ja, ich habe den Schläger nicht zur Verfügung, den ich habe. Ich habe plötzlich einen anderen Putter oder einen anderen Driver in der Hand. Schon ist das alles anders. Aber das muss ich schaffen durch meine Intelligenz, durch meine Kompetenz, einfach das so anzupassen, dass es wieder passt.
Das sind ja oft ganz kleine Aspekte, die dann vielleicht verändert werden müssen in dem Bewegungsablauf. Wie wichtig ist es, dass du darauf aufmerksam gemacht wirst oder kommst du selber drauf?
Du siehst das Ergebnis ja. Das ist schon mal das eine. Das heißt, wenn du den Ball versemmelst, dann siehst du das schon mal. Aber letztendlich brauchst du eine Information. Das kann man manchmal bildhaft machen, Video zu zeigen beispielsweise, den du dir anschaust, das hilft dir dabei. Aber das Wichtige ist, du spürst du bei einer Bewegung ja auch den Bewegungsablauf. Du hast also eine sogenannte kinästhetische Information,
so heißt das.
Ja? Kinästhetik heißt also die aus dem Körper herauskommenden Informationen. Diese spürst du am Anfang und hältst die auch im Gehirn fest, allerdings nur 15 bis 20 Sekunden. Das heißt, wenn du eine Information von deinem Trainer bekommen solltest, der sagt, das musst du aber anders machen, dann sollte die innerhalb der ersten 15 bis 20 Sekunden stattgefunden haben, weil du dann noch deine Empfindungen über die Bewegung hast. Es am anderen Tag zu machen, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, außer du kriegst es dann bildhaft vorgeführt, sodass du dann wieder dich ein wenig in die Bewegung eindenken kannst.
Mhm.
Aber unmittelbar nach der Bewegung ist der richtige Zeitpunkt. Dann hast du Körperempfinden noch mit der zusätzlichen Information, kannst das verbinden und kannst dann korrigieren.
Und bei jeder neuen Sportart versuchen wir ja so die Bewegung auch nachzuahmen, die uns jemand vormacht. Das heißt, wir können also durch bloßes Zusehen dazulernen.
Guck mal, das machen ja Kinder nie anders.
Ja.
Ja, ja, Kinder gucken einfach. Ja, du kannst denen ja nicht erzählen, nur mach mal eine Innenrotation, eine Außenrotation. Ja, herzlichen Glückwunsch. Geht ja nicht. Also ist letztendlich die bildhafte Information sehr gut. Nachahmung ist eine der besten Möglichkeiten, insgesamt etwas zu lernen, auch Neues zu lernen. Deswegen schau ruhig mal zu, ja, wenn du eine neue Sportart erstmal lernen willst. Dadurch bildet sich schon eine kleine grobmotorische Grundkompetenz aus. Du kriegst ein Bild, ja, was noch schwammig ist, diffus ist. Aber dann durch eigenes Handeln ergänzt, wirst du dann irgendwann auf der Grundlage des Bildes zu einer Lösung kommen.
Und dann heißt es üben, üben, üben.
Ja, das ist leider so. Von nix küt nix, wie wir in Köln sagen. Denn üben, üben, üben heißt, dass du letztendlich Bewegungsmuster erlernen musst. Und das geht durch die Ansteuerung des Gehirns in die Muskulatur mit den entsprechenden Signalen. Einfach auch nur auf diesem Wege.
Und wann geht dann ein Bewegungsprogramm von dem bewussten in den unbewussten Zustand über?
In die sogenannte Automatisierung, so kann man
genau
sagen. Ja. Die ist aber nur teilautomatisiert. Beispiel, wenn du gehst, gehen wir davon aus, das ist automatisiert. Du musst ja nicht drüber nachdenken. Aber das Gute am Gehen, es ist ja bewusstseinsfähig. Du kannst es hervorholen. Das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen bewusstseinspflichtigen Dingen, die du noch nicht richtig kannst, wo du aufpassen musst, wo du eine Figur auf dem Schachbrett von A nach B ziehst. Das ist eine bewusstseinspflichtige. Du musst also mit dabei sein. Dann gibt es bewusstseinsfähige Dinge, wie das Gehen beispielsweise. Ja, du hast es gelernt, es ist fähig, aber du musst dich nicht ständig mit dem Gehen oder dem Laufen auseinandersetzen. Und dann gibt es automatisierte Dinge, mit denen du dich gar nicht mehr auseinandersetzen musst, wo du quasi reflektorisch handeln kannst, ja, dass du ohne großes Bewusstsein quasi eine Aufgabe löst. Ne? Das sind dann ganz tiefe im motorischen Kortex, also im anderen Kortex liegende Aktivitäten. Die liegen übrigens dann viel näher am Rückenmark. Der motorische Kortex, automatisierte Bewegungen, liegen insbesondere im Bereich quasi im Hinterhaupt, wo dann die Signale sofort in das Rückenmark übergehen. Die anderen, die Denkzentren, liegen weitaus höher, höhere Zentren, wie wir ja auch sagen, von der Lokalisation. Und da gibt es eben bezogen auf die Bewegungsprogramme, den assoziativen Kortex, wo sie abgelegt sind. Dieser gibt sie ab, dann an die Bewegungszentren, und die Bewegungszentren sind in der Regel das Kleinhirn und die sogenannten Basalganglien, so heißen die. Das sind bestimmte Strukturen im Gehirn. Und das Kleinhirn ist für andere Bewegungen zum Beispiel tätig als die Basalganglien. Und dann geht es danach erst wieder in die Umsetzung, irgendwann in den motorischen Kortex, der dann quasi die Ansteuerung der Muskulatur über das Rückenmark vollzieht. Schwerer, vielfältiger Prozess. Und jetzt kommt noch eine Schwierigkeit dazu.
Noch mehr?
Ja, es kommt eine kleine Schwierigkeit hinzu. Es geht ja nicht nur von oben nach unten, sondern während der Bewegung kriegst du ja aus dem Körper eine Information. Und diese geht ja sofort wieder ein in das Bewegungsprogramm.
Mhm.
Beispiel, es ist ein Unterschied, ob du das Bewegungsprogramm Gehen im Sand gerade ausführst oder auf dem Kies oder auf Asphalt. Und genau das macht quasi der Effekt, dass aus dem Fuß die Information ins Gehirn geht. Achtung Sand, Achtung Loch. Und dann wird das Bewegungsprogramm verändert. Plötzlich geht über die Basalganglien oder eben über das Kleinhirn wird dann die Bewegung so modifiziert, dass es doch wieder passt.
Und welche Rolle spielt das Muskelgedächtnis in diesem Prozess?
Das Muskelgedächtnis hat einfach die Fähigkeit, Dinge, die mal gelernt worden sind, die auch in einem automatisierten Prozess waren, wieder schneller hervorzurufen. Das bedeutet also, dass das Muskelgedächtnis, wenn du es einmal getriggert hast, sehr viel besser in der Lage ist, eben Dinge wieder umzusetzen. Und das heißt, du brauchst es. Deswegen üben, üben, üben ist es hier. Mhm. Weil das ist das eine. Erstmal Bewegung wieder qualitativ besser ausführen zu können, je besser es quasi gespeichert ist. Das zweite ist, dass das Muskelgedächtnis auch dazu dient, nach langen Phasen der Inaktivität, nach langen Pausen, schnell wieder zurückzukommen. Das ist der eigentliche Effekt. Hast du etwas lange nicht gemacht, ist es immer noch schneller wieder da, als wenn du Anfängerin bist. Da brauchst du länger, um diesen Zustand herzustellen, den jemand hat, der schon mal was gemacht hat. Weil der hat eben das Muskelgedächtnis, da passt sich der Muskel viel schneller wieder an den neuen alten Zustand an, als grundlegend etwas Neues zu lernen. Wobei, noch ein kleiner Einschub, dann siehst du, wie komplex das ist. Umlernen ist immer schwieriger als Neulernen. Wenn du einen Fehler in der Bewegungstechnik hast, den dann umzukippen, ja, weil das Muskelgedächtnis so unheimlich stark ist, ist wahnsinnig schwer. Deswegen ist, wenn du etwas Neues lernst, kannst du meistens wieder eine bessere Qualität entwickeln, wenn du es denn konsequent machst, als jemand, bei dem sich Fehler eingeschlichen haben, das zu durchbrechen, schwierig.
Das heißt also, wenn wir lange genug üben, gelingt der Topspin beim Tennis oder das Paddeln auf dem Sub oder der richtige Schwung beim Golf automatisch?
Ja, das heißt, wenn du ihn richtig stabil ausführst. Deswegen heißt das ja Drillen. Ja, du arbeitest mit der Ballmaschine. Du arbeitest auf der Driving Range. Die Läufer laufen ständig. Ja, die Sprinter sprinten ständig. Insbesondere um Bewegungstechnik zu verändern. Mhm. Und Bewegungstechnik, wie vorhin schon mal gesagt, einleitend, geht immer darum, möglichst wenig Energie zu verbrennen bei der Tätigkeit. Das ist das Ziel. Möglichst ökonomisch die Aufgabe zu lösen. Und je häufiger du sie übst, umso mehr schleift sie sich als Normalität ein, umso mehr automatisiert wird sie, in Anführungsstrichen, umso weniger bewusstseinspflichtig wird sie, umso mehr wird sie bewusstseinsfähig.
Wer hätte das gedacht?
Wir haben ja bald die Olympischen Spiele, ich freue mich schon drauf. Mhm. 26. Juli geht's los und dann gibt's wahrscheinlich wieder viele, viele goldene Gänsehautmomente. Da frage ich mich, was ist eigentlich das Geheimnis der perfekten Bewegung?
Die gibt es nicht. Es gibt keine perfekte Bewegung, glaube ich. Es gibt auf das Individuum
bezogen. Aber den Eindruck bekommen, ja, die Profisportler.
Ja, na klar, die sind natürlich herausragend, deswegen sind sie auch so gut. Aber du siehst ja auch, dass die Bewegung bei den meisten sehr unterschiedlich aussieht. Nimm mal so Läufer, die laufen ja unterschiedlich. Aber es passt zu denen. Also insofern gibt es nicht die perfekte Bewegung, sondern es gibt die individuell perfekte Bewegung. Das ist ein Unterschied, weil jeder muss aus den Voraussetzungen, die er mitbringt, also mit seinen Fähigkeiten, in die er die Bewegung hineingeht, dann das Optimum herausholen. Und das können die Spitzensportler natürlich. Die entscheidende Komponente ist, mit möglichst wenig Kraftaufwand, mit möglichst wenig Energieaufwand, das größtmögliche Ergebnis zu erzielen. Das ist die perfekte Bewegung. Das sieht man nicht von außen, aber zum Beispiel mit einem lockeren, leichten Lauf auf der Mittelstrecke, energiesparend unterwegs zu sein, quasi zu fließen, das ist die perfekte Bewegung. Wenig Verbrauch der Energie. Das Gleiche gilt letztendlich für den Weitspringer. Anzulaufen mit einem kleinen Impuls, eine maximale Höhe und Weite zu erreichen. Oder eben für den Ballwerfer. Einfach mit vielen Tricks, ohne viel Aufwand, eben größtmögliche Beschleunigung des Balls zu erreichen, dass der Torwart keine Chance bekommt. Das ist die perfekte Bewegung.
Deswegen sind die auch nie geschafft, wenn sie diese Top-Leistungen vollbracht haben.
Die sind natürlich auch gut trainiert, aber auf der anderen Seite ist es genau das. Ja, du kannst mit einer Leichtigkeit, und so sollte es sein, immer das bessere Ergebnis erzielen als mit einer Verkrampftheit. Das besagt das ja schon. Weil Verkrampfung im Sport immer dazu führt, dass die Bewegungsqualität leidet und damit die Leistung.
Und wie schaffen es die Profis, ihre sportlichen Leistungen so zu optimieren, dass sie dann quasi auf den Punkt bei den Olympischen Spielen Höchstleistungen vollbringen?
Das ist die Kunst. Auf den Punkt genau. Das braucht einen Trainingsplan. Und der ist bei den verschiedenen Sportarten unterschiedlich. Ja, das bedeutet, der Ausdauerathlet geht beispielsweise in die Höhe, um einerseits seine Ausdauerleistungsfähigkeit zu trainieren, aber gleichzeitig natürlich auch seine physiologischen Voraussetzungen, zum Beispiel also das Blut mit roten Blutkörperchen einzureichen. Das braucht bestimmte Zeitfenster. Die kommen 3 Tage vorher runter, weil am 5. Tag ist das Blut schon nicht mehr angereichert, weil in der Ebene in Paris geht das Ganze wieder verloren. Daran sieht man, das ist eine Frage der Zeit. Oder der Kraftathlet beispielsweise, ja, der kann nicht bis zum letzten Tag die maximalen Gewichte stemmen. Der braucht eine gewisse Zeit der Herstellung der Explosivität. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Regeneration. Mhm. 3 Tage vorher muss er mindestens dann sein Maximum erreicht haben und dann ist vorbei. Dann macht er eine Pause. Ja. Und das Gleiche gilt für den Sprinter. Der braucht Frische. Und der braucht mentale Stärke. Das ist das Entscheidende. Das heißt also, du musst im Vorfeld den Sportler so vorbereiten, dass er die maximale körperliche Leistungsfähigkeit erreicht hat. Das ist die Aufgabe des Trainers. Zweitens muss er das Selbstverständnis dafür haben, dass er es kann. Das bedeutet also, dass er letztendlich auch ja, sicher ist, es machen zu können. Und dann bist du ein großer Athlet. Das ist das Schwierigste, auf den Punkt genau den Tag zu treffen. Und dabei reden wir nicht über Tage, wir reden schon über 1-2 Wochen, in denen man das Zeitfenster hat. Aber länger ist das nicht. Ja, also maximal 1-2 Wochen, dann geht's wieder in die andere Richtung.
Wenn ich zum Beispiel die Bodenturner sehe, wie kriegen die überhaupt eine solche Akrobatik hin? Das ist ja nah dran an der Perfektion, oder? Mhm.
Ja, vor allen Dingen, weißt du, dass das Verrückte ist, ja? Manchmal hast du ja auch neue Bewegungen plötzlich, die dann benannt werden nach den Turnern und Turnerinnen, dass die wieder irgendeine neue Übung plötzlich heraus, weil zufälligerweise sich das vielleicht ergeben hat. Ich sag dir, das ist eine Aufgabe eines Vollprofis. Die sind sehr, sehr früh angefangen, sehr, sehr, sehr früh, haben eine wahnsinnig gute Ausbildung der Bewegung, der grundlegenden Motorik genossen. Also darüber hinaus noch Ballettausbildung, also ganz vielfältige, bunte Ausbildung erfahren, die jeden Muskel dann auch ganz zielgerichtet feinmotorisch ansteuern kann. Und dann heißt es wirklich üben, üben, üben. Niederschläge, die brauchen eine wahnsinnige Resilienz. Wie oft sind die vom Reck gestürzt? Wie oft sind die falsch gelandet? Wie oft? Und immer wieder neu. Videoanalyse, Rücksprache mit dem Trainer, Pausen machen, zerstört sein. Ich schaffe es niemals, wiederzukommen. Das ist, glaube ich, das Leid des Turners und der Turnerin. Das ist Kampf.
Wie wichtig ist es dabei, in einer Kür in einen Zustand der Selbstvergessenheit zu geraten?
Ja, das ist schön. Flow nennt man das. Und übrigens kommt man in den Flow immer nur dann, wenn man so ein bisschen an seiner Grenze auch ist. Selbstvergessenheit ist ein schönes Wort. Das gilt ja für andere Sportarten auch. Ja? Wenn du einen Berg hochfährst mit dem Rennrad, wenn du im Triathlon unterwegs bist, hinten auf der Marathonstrecke, musst du dich selber vergessen. Denn wenn du dich auf dich selber konzentrierst, bist du verloren. Selbstvergessenheit heißt ja, du bist in deiner Übung drin. Ja, du nimmst quasi alles nichts wahr, außer dich selbst, indem du dich konzentrierst im weitesten Sinne auf das, was so ein bisschen automatisch geschieht. Du kannst immer eingreifen, musst es aber nicht. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Du bist so im bewusstseinsfähigen, aber nicht mehr pflichtigen Bereich unterwegs. Alles läuft fast automatisiert ab und du kannst dich einfach, ja, gehen lassen. Und das ist doch das Schöne.
Was können wir Hobbysportler von den Spitzensportlern uns abgucken?
Ja, dass erst einmal leider Disziplin notwendig ist, um in diesen Zustand der Bewegungsoptimierung hineinzukommen. Und das heißt in der Tat üben, üben, üben. Ja? Auf der anderen Seite heißt es aber auch Zeit lassen. Irgendwann platzt der Knoten, ja, weil plötzlich die Bewegung anders ist, weil man es erfahren, gelernt hat. Niemals verkrampft unterwegs sein, also niemals es wollen unbedingt. Ja, außer du bist in dem Zustand, ja, ich habe jetzt alles drauf. Und ja, auch schon mal 5 Grade sein lassen, weil irgendwann wird es möglicherweise auch klappen. Oder auch nicht, das kann auch passieren. Da muss man auch schon mal sagen, gut, jetzt muss ich mich damit anfreunden.
Wir klagen über Schmerzen, Spannung, Blockaden. Ja, man könnte glatt meinen, wir haben es verlernt, uns richtig zu bewegen.
Ja, du, das beginnt aber schon in der Kindheit, ich sag's dir. Ich kenne viele Menschen, die bestimmte motorische Prozesse gar nicht durchlaufen haben. Du wirst ja mit bestimmten Reflexen geboren. Und diese Reflexe veranlassen dich, ohne dass du darüber nachdenken musst, deswegen sind es Reflexe, zu bestimmten Bewegungshandlungen. Des Umdrehens, des Kopfaufrichtens. Da denkst du ja nicht drüber nach. Zum Beispiel der asymmetrisch-tonische Nackenreflex, so heißt der. Ja, der führt dazu, dass du irgendwo hinschaust und dieses Schauen führt dazu, dass du den einen Arm streckst und zu diesem Gegenstand greifst. Das heißt also, die Auge-Hand-Koordination entwickelt sich über diesen asymmetrisch-tonischen Nackenreflex. Asymmetrisch deswegen, weil die andere Hand bleibt verstrengt, stabilisiert. Und dann gibt es den symmetrischen Nackenreflex. Du legst den Kopf in den Nacken und schon beugen sich letztendlich die Beine und strecken sich die Arme. Du kannst dich stützen. Du sitzt plötzlich im Kniestand. Das ist der symmetrische Nackenreflex. Und so siehst du, dass wir bestimmte Reflexmuster haben, die uns erst einmal in die Lage versetzen, bestimmte Bewegungen überhaupt durchzuführen, die dann wiederum Grundlage sind für späteres Bewegen. Rollen, drehen, purzeln beispielsweise, hüpfen, federn, stützen, hängen, ziehen, drücken, all das sind Bewegungsmuster, die man erlernt hat, die dann die Reflexe überlernen, Und auf diesen überlernten neuen Bewegungen lernst du dann die nächste Bewegung wieder drauf. Und diesen Prozess, den kannst du nicht umkippen. Und wenn du unten Fehler machst oder bestimmte Dinge nicht gelernt hast, weil sie zum Beispiel nicht gefördert worden sind, dann hast du oben in der Spitze ein großes Problem, weil du sie niemals erlernst, weil die Basis nicht stimmt. Fundamental Fitness, habe ich mein Buch zugeschrieben, heißt das, ja, wo ich sage, wenn du wirklich da oben Probleme hast, musst du wieder zurück in deine Kindheit und vielleicht erst nochmal das Rollen lernen, das Drehen lernen, das Purzeln lernen, damit du nach oben wieder dann zurückgehst und dann sagst, okay, jetzt kann ich auf ein neues Muster, auf eine neue Qualität, auf ein neues Fundament aufbauen. Denn wenn du das Fundament nicht gebaut hast, kannst du oben in der Spitze auch nicht durchs Fenster gucken.
Das ist unabhängig vom Alter.
Das ist völlig unabhängig vom Alter. Zurück in die Kindheit im weitesten Sinne, die basalen Bewegungen wieder aufbauen, die Grundlage aller anderen Bewegungen sind und dann gehst du wieder nach oben. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. In den ersten 3 Jahren sind das die fundamentalen Bewegungsformen. Dann wird schon mehr ausprobiert, da gibt es schon mal Variabilität. Und wenn du zum Beispiel nicht gelernt hast, zwischen dem 6. und 10. Lebensjahr mit Bällen zu hantieren, wird dir das niemals mehr anständig gelingen. Ballgefühl, Schneegefühl, Wassergefühl, ja, das sind alle Gefühle, die du entwickeln musst. Und das ist in der Regel so zwischen 6 und 10, maximal 12. Dann muss das gemacht werden.
Mal eine ganz doofe Frage.
Wenn wir alle ein Muskelgedächtnis haben, kann es denn auch so etwas wie eine Muskeldemenz geben?
Ja, bei einigen habe ich mal den Eindruck, dass sie eine Muskeldemenz haben. Ja, in der Tat. Das gibt es in der Regel bei einigen Erkrankungen. Man darf das nicht als Demenz bezeichnen, aber die verlieren zum Beispiel die Kontrolle über Feinmotorik. Nimm mal so eine Kleinhirnstörung. Ne? Typisch ist so ein Intentionstremor. Ja? Wenn die auf eine Tasse zugreifen, die treffen die gar nicht. Ja, oder sie mit so zittriger Hand unterwegs, dass die Bewegungskontrolle bei dieser feinmotorischen Aktivität wegfällt. Und das ist fast eine Form der Demenz, ja, weil sie sie nicht abrufen können, vor allem nicht kontrolliert abrufen. Die greifen häufig daneben. Gerade zentrale Erkrankungen wie Demenz führen letztendlich auch zu einer Störung der Motorik, zu einer Muskeldemenz führen. Ja, die gibt es.
Okay, gut. Ich wollte zwar wegkommen von den Krankheiten.
Ja, ich verstehe dich. Langes Nicht-Üben. Ja, führt einfach mindestens zu einer Muskelbewusstlosigkeit, zu einem Muskelkoma. Ja, das auf jeden Fall. Also komatös sind viele mit Sicherheit, was ihr Muskelgedächtnis betrifft.
Wir haben Urlaub. Wir machen eine langwierige Erkältung durch, haben einige stressige Wochen im Büro und dann machen wir weniger Sport. Wie kommen wir da wieder rein?
Ja, du sprichst zum Beispiel das Muskelgedächtnis wieder an und so. Und wie lange bleibt das erhalten? Das bleibt ein Leben lang erhalten in der Regel. Ja, das ist schon mal das Schöne. Aber du hast etwas länger nicht gemacht, brauchst du schon ein paar Tage der Durchführung. Ja, aber je häufiger du es früher gemacht hast, umso schneller ist es wieder da. Also wenn du zum Beispiel Muskeltraining lange nicht gemacht hast, dann kannst du nach 2 Wochen wieder auf eine gute Bewegungsqualität zurückgreifen. Wenn du lange nicht gelaufen bist, dann ist auch nach 2 Wochen das Laufen wieder da. Und da wirst du auch schon die ersten Erfolge merken, indem sich die Ökonomisierung der Bewegung einstellt. Du läufst dann nicht mehr wie so ein Kamel durch die Wüste. Ja, es läuft schon. Heißt also, das Gedächtnis ist unheimlich schnell wieder abrufbar. Ich würde mal sagen, maximal 2 Wochen, dann bist du wieder helle bei der Bewegung, die du gerade machst. Voraussetzung ist immer, dass du ein Gedächtnis für diese Bewegung hast. Und hast du das nicht, dann brauchst du einfach meistens mindestens doppelt so lange, um das überhaupt, was Bewegungsqualität bekommt, hinzu. Deswegen zum Beispiel, wenn du Anfängerin bist, ja, dann geh nicht direkt an die Hantel, um zum Beispiel eine tiefe Kniebeuge zu machen, sondern nimm dir erst einmal einen Besenstiel, stell dich vor einen Spiegel, versuche die Bewegung zu erarbeiten, langsam runterzugehen, langsam. Und erst wenn sich die Bewegungsqualität einstellt, dann kannst du zur Hantel greifen. Dann machst du es aber so, dass du im nächsten Schritt nicht schon das schwere Gewicht auflegst, sondern wiederholst du diese stabile Bewegung immer wieder drillen, drillen, drillen. Und wenn du es das hast und auch bei der 12. Wiederholung noch immer eine gute Bewegungsqualität hast, dann gehst du erst zum Gewicht. Bau also erstmal dein Bewegungsgedächtnis auf, dass wenn du in der 3., 4., 5. Woche kommst, du genau weißt, okay, meine Muskeln sind dafür total jetzt koordiniert abgestimmt, dann geht's auch mit der Bewegungsqualität.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Kannst du uns bitte nochmal eine Übung beschreiben, die unser Muskelgedächtnis besonders herausfordert?
Ja, 2 Stück. Führ doch bitte mal den Finger mit geschlossenen Augen zur Nasenspitze. Diese Übung ist relativ leicht. Rechts und links. Ja, und das zweite ist, nehmt die Finger und tippt mit dem Daumen ganz schnell immer jede Fingerspitze an. Immer kleiner Finger, mittel und so weiter, also vorwärts und rückwärts. Wunderbar fürs Muskelgedächtnis, Auge-Hand-Koordination oder, wenn ich das ohne Augenkontrolle mache, eine wunderbare feinmotorische Trainingsaktion, die das Muskelgedächtnis und vor allen Dingen auch das Bewegungsgedächtnis fördert.
Und das können wir immer wieder zwischendurch machen.
Du kannst zum Beispiel auch die Hand flach auf den Tisch legen und kannst dann die Finger ein wenig abspreizen und ganz schnell zwischen die Zwischenräume zum Beispiel tippen. Ja? Geschwindigkeit ist auch unheimlich schön. Also Präzision und Geschwindigkeit sind die besten Stimulanzien zur Förderung der Bewegungsqualität.
Wunderbar. Vielen Dank, Ingo.
Sehr gerne.
Wieder sehr aufschlussreich. In der nächsten Folge verrätst du uns, wie wir uns selbst heilen können. Allen möglichen Schmerzen, also Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, kann man, glaube ich, eine Menge selbst machen.
Man muss nicht direkt zur Pille greifen, genau so. Und das finde ich schön, dass wir da endlich mal drüber reden.
Bleibt fit und gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.